Thomas Rüller, was geht ab? Herzlich willkommen zu unserer Gruppensitzung Paartherapie heute Abend. Wie geht's dir?
Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich definitiv dabei zu sein heute in eurem Podcast. Mir geht's super. Ja, wie geht's euch?
Ja, das ist die Frage. Dominik Klapper, was geht ab? Wie geht's dir?
Danke, danke. Mir geht's ja sehr, sehr gut. Ich bin super happy hier zu sein und ich freue mich sehr auf unsere Folge heute. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir alle dabei sind. Bene, wie geht's dir?
Sehr gut. Ja, gespannt ist das richtige Wort. Ich bin auch mehr gespannt, was hier in den nächsten Minuten passiert. Und bevor ich jetzt hier lange rumquatsche, ich würde sagen, wir legen sofort los. Thomas, wer bist du? Was machst du? Und was hat es mit Disc Golf zu tun? Schieß los. Es ist mega, dass du da bist, auf jeden Fall. Ich freue mich total.
Das mache ich sehr, sehr gern. Ich würde sagen, heute trifft sich Nische mit Nische. Und die Nische, um die es geht, ist Werfen. Ich bin Thomas Röhler und bin Olympiasieger im Speerwerfen, also in der Leichtathletik. Bin Topathlet, habe aber einen dualen Weg gewählt. Das heißt, ich habe studiert, um erstmal Sicherheiten zu schaffen. Wir sprechen über eine Sportart, die nicht sofort bedeutet, wenn du Profi bist, dass du auch davon in irgendeiner Weise leben kannst. Hat aber auf meinem Weg wirklich sehr viel Glück. Ja, natürlich gehört auch viel Arbeit dazu, aber auch viele positive Umstände, um irgendwann Olympiasieger werden zu können. 2016 dazu noch Europameister meiner Sportart. Und das hat es mir ermöglicht, dieser Weg wirklich Profisportler in unserem Land zu sein. Genau, und neben dem bin ich total naturinteressiert, Foto, Video interessiert. Das sind so die Themen, die mich privat umtreiben, wo ich auch beruflich eine gewisse Perspektive sehe. Und aktuell bin ich einfach noch aktiver Athlet und auf meiner Road to Paris 2024, wo wieder Olympische Spiele anstehen.
Ja, Wahnsinn. Also so eine hochkarätige Person wie dich hatten wir jetzt natürlich hier noch nie im Podcast. Deshalb freut es uns sehr, da mit jemandem zu sprechen, der auch sehr, sehr weit werfen kann, auch wenn das Sportgerät an sich sehr unterschiedlich ist. Ich bin ganz ehrlich, ist jetzt gar keine Disc Golf-spezifische Frage an sich, aber was mich brennend interessiert, wie hat das Jahr 2016 dein Leben verändert? Weil ich meine, 2016 war für dich persönlich, sportlich ein extrem erfolgreiches Jahr. Hat das alles so komplett auf den Kopf gestellt, wie man sich das auch vorstellt? Oder war das, wie soll ich sagen, fast eher so, es war klar, dass es irgendwann passiert, weil ich habe darauf so lange hingearbeitet?
Klar ist es definitiv nicht. Ich glaube, wenn wir über den olympischen Kosmos sprechen, dann sprechen wir über einen winzigen Prozentsatz derer weltweit, die irgendwann auch nur die Chance bekommen, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Die Vorbereitung dahin und mir selber als junger Athlet hat mich diese Teilnahme fasziniert, dieses olympische Feuer einmal brennen zu sehen, dass ich eines Tages eine Chance hätte, dort eine Finalteilnahme zu erreichen. Ich glaube, das hätte mir als junger Athlet auch niemand erzählen können, dass es dann zum Sieg reicht. Das passiert in den Jahren vorher. Klar, du liebäugelst damit, wenn du dich natürlich irgendwann in die Weltspitze reinbewegst, dann will man immer mehr und man spürt auch, dass dieses Mehrwollen total realistisch ist. Und 2016 war so ein Jahr. War leider auch von einer Verletzung geprägt, einer der übelsten, die ich eigentlich je mit Speer mir selbst irgendwie auch dann zugefügt habe. Im selben Jahr hatten wir eine EM, die 7 Wochen vor dem Hauptevent Olympische Spiele lag, aber meine Weltranglistenplatzierung, sprich die Weite und der Abstand zu den Gegnern, hat mir schon signalisiert, okay, da ist eine realistische Chance da, um Medaillen mitzukämpfen in Rio. Das ist eine ganz besondere Situation. Das ist mental was, worauf man sich nur schwer vorbereiten kann. Im Nachhinein muss ich sagen, sind die Spiele selbst erstmal nur Wettkampf und so bin ich sie auch angegangen. All das, was du angesprochen hast, dieses lebensverändernde, mittlerweile sage ich eigentlich, dass es der perfekte Part in dem Lebenslauf eines Sportlers ist. Es ist einfach die Referenz schlechthin, die man sich da mit dem Speer erwerfen kann oder in jeder anderen olympischen Sportart mit sportlicher Performance erarbeiten kann. Die Änderung tritt Stück für Stück ein und auch die Realisation, was kann man bewegen dank Olympiasieg oder welches Vertrauen wird einem entgegengebracht, aber welche Verantwortung trägt man auch mehr als zuvor? Also es hat sehr, sehr viele Seiten auf beiden Seiten der Waage. Definitiv hat das ja aber was mit meinem Leben gemacht. Das ist ganz, ganz logisch.
Jeden Fall. Ich muss sagen, ich glaube, es ist auch seit 2016, dass ich, wie wahrscheinlich sehr viele andere, dich so immer so ein bisschen beobachtet habe. Bin dir dann auch Social Media einfach gefolgt und habe so den restlichen Lauf der Dinge so ein bisschen beobachtet und verfolgt. Wie steht's denn gerade? So, du hast vorhin auch gesagt, du bist eigentlich mitten in Road to Paris. Nächstes Jahr stehen die nächsten Olympischen Spiele an. Kannst du uns da mal einfach so einen ganz kurzen Einblick geben, wie denn die Vorbereitung läuft, wie da einfach die Vorgehensweise gerade so ist?
Ja, sehr, sehr gern. Als Olympiasieger liegt die Messlatte sehr, sehr hoch. Und einfach Wettkampfteilnahme ist was super Schönes, aber man muss auch medial und für sich selbst immer abwägen, wo stehe ich, was erwarten die Menschen, was erwarte ich von mir selbst und wie gestalte ich das weitere Vorgehen. Man spricht davon, dass es nach dem Olympiasieg eigentlich nichts weiter gibt. Also was ist es, was dich antreibt? Und für mich persönlich ist es die Sache, es ist die Leidenschaft und es ist auch das Teilen dieser Leidenschaft mit anderen. Rein trainingsmäßig, sportlich habe ich seit 2020 sehr schwierige Jahre durchmachen müssen. Einfach wirklich eine gravierende Rückenverletzung mir in Richtung der verschobenen Tokio-Spiele zugezogen, die wirklich langfristig mich auch zurückgeworfen hat, muss man ganz ehrlich sein an der Stelle. Und das ist ein sehr langer Prozess. Und dann haben wir das Ziel einfach 2,5, 3 Jahre nach vorn verlegt und haben gesagt, okay, 2024 ist wieder realistisch. Wir müssen aber auch realistisch sein, dass der Weg dahin definitiv kein einfacher wird. Muss aber heute sagen, dass es all das Warten auch definitiv wert war oder wert ist, weil auf dem Weg dahin man sehr, sehr viel lernt über sich selbst, über den Sport selbst nochmal und die Welt bleibt nicht stehen. Und ich glaube, wenn man immer ein authentisches Ich auch noch draußen gibt, kann auch sowas ein Stück weit Freude bereiten oder bereichernd sein, wenn es auch anstrengend und manchmal auch ernüchternd ist, wenn einfach Fortschritte, die man gewohnt war aus guten Jahren, einfach nicht da sind. Aktuell habe ich die ersten Wettkämpfe wieder bestritten, aus im Speerwerfen sagen wir kürzerem Anlauf, also der Speerwurf besteht aus einem Anlaufteil, dann kommen so typische seitliche Schritte, wo wir unseren Abwurf vorbereiten und diesen ersten Anlaufteil, damit reguliert man eigentlich so die Geschwindigkeit des Gesamtablaufs. Das mussten wir aufgrund der Verletzungen und aufgrund dessen, dass ich noch mehr Confidence sammeln musste, relativ langsam halten. Und aktuell sind wir dabei, das wieder schneller zu gestalten. Im Training passt es auch schon wieder sehr, sehr gut. Und ja, ihr erwischt mich gerade ein paar Tage vor meinem ersten Auslandswettkampf. Ich werde am Wochenende nach Estland fliegen, mal wieder einen Wettkampf im Ausland bestreiten. Ja, das sind alles Schritte in Richtung Paris 24.
Mega, ich finde das total interessant. Weil du ja mega viel Zeit hast, um dich vorzubereiten sozusagen und auf dem Weg nimmst du Wettkämpfe mit. Ich glaube, es ist so ganz klar abgesteckt, was wo passiert. Wie sieht so ein Alltag für dich aus? Kann man das sagen? Hast du jetzt quasi ein Jahr lang denselben Alltag? Wahrscheinlich ja nicht, aber wie sieht so alltagsmäßig aus? Was passiert Training? Was passiert neben dem Platz sozusagen?
Wir sind eine saisonale Sportart. Das Speerwerfen passiert, ich würde mal sagen, zu 99% Outdoor mit Speer. Es gibt in Finnland Hallen, wo man theoretisch Indoor werfen kann, aber das wird in der Weltspitze eigentlich nicht gemacht. Dementsprechend periodisieren wir. Im Winter könnte man als Gast meinen, okay, ist definitiv ein Crossfit-Athlet, der hat mit Leichtathletik wahrscheinlich wenig zu tun. Sehr, sehr allgemeines Training. Es passiert Turnen, es passiert viel mit dem Medizinball und ich habe es angesprochen, sehr viel Crossfit. 2 bis im Schnitt 3-mal die Woche von Oktober bis März. Das ist was, wo ich mich wirklich fast einer allgemeinen Fitnessszene angehörig fühle. Da passiert auch viel Training in einem Gym, wo wir wirklich als Community einfach Sport genießen, wo ich meine Saison vorbereite aus rein physischer Sicht. Und ab März wird dann der Speer aus dem Keller geholt. Dann wird in Deutschland das Wetter besser. Im Schnitt kommen auch Trainingsläger ins Spiel und dann geht's ans Techniktraining ran. Warum sind wir so lange weg vom Speer, könnte man jetzt fragen. Hat Vor- und Nachteile, man verliert ein Stück weit Präzision, aber man kann mit Bällen natürlich sehr, sehr schön physisch arbeiten. Das heißt, wir werfen Unmengen Bälle in eine Plane in der Halle. Das sieht aus wie Speerwerfen, ist halt nur mit einer Punktmasse anstatt von dem 2,70 Meter langen Speer. Da lernt man auch sehr, sehr viel, aber es ist was anderes und man vermisst auch irgendwann, ich glaube, das könnt ihr sehr, sehr gut nachvollziehen, man vermisst irgendwann einfach den Flug. Ne? Wenn der Ball so gute 1,50 Meter Strecke macht, dann erfreut man sich irgendwann am Klang des Balls, des Einschlags an der Baumwollplane, wo wir den reinwerfen. Ist ganz nett, aber wenn man doch vom Werfen fasziniert ist, dann liebt man auch das Feedback des Fluges und man lernt auch viel, viel mehr, wenn man den Speer liest, wenn er durch die Luft fliegt, braucht man fast keinen Coach.
Ja. Das ist total interessant, weil die Parallelen ja so ähnlich sind. Also jetzt ist es nicht die Frisbee-Scheibe, die fliegt, sondern der Speer und auch die Art und Weise, wie so eine Saison läuft, ist so ähnlich. Das finde ich total spannend. War mir nicht bewusst, das gerade zu hören, war echt, also ich finde es lustig, muss ich fast schon sagen, dass es so ähnlich ist.
Vielleicht eine Frage noch, Thomas, bevor wir auch mal so ein bisschen in Richtung Disc Golf gehen. Du hast gerade auch sehr, sehr häufig von wir gesprochen. Und als ich, muss ich ehrlich auch sagen, mich so ein bisschen mal informiert hatte, so ein paar Artikel gelesen hatte und andere Interviews, da habe ich natürlich auch sehr, sehr schnell verstanden, dass, klar, du bist oder du übst einen Einzelsport aus, ja, aber natürlich hast du ein Team an Coaches, Trainern und so weiter. Kannst du uns da vielleicht mal so einen Einblick geben, wie so ein Team aussieht von dir und was das vor allem für dich auch bedeutet?
Mhm. Gros des Teams sind eigentlich andere Sportlerinnen und Sportler. Okay. Coach haben wir einen vor Ort, mit dem ich jetzt auch schon über 9 Jahre zusammenarbeite. Das ist einfach unser Stützpunkt-Wurftrainer. Wenn wir es jetzt mal ganz nüchtern auf dem Papier nehmen, ist der für Wurf im Bundesland Thüringen verantwortlich und ist der Mann, der mich unterstützt hat in Richtung Olympische Spiele und mit dem ich weiterhin zusammenarbeite, der Haru Schwucho. Dazu, ja, du hast dann entfernt noch ein Netzwerk. Also ich würde sagen, es ist immer so ein Netzwerkgedanke von innerem Kern, was der Trainer vor Ort ist, was der Physiotherapeut ist, der von mir nicht dauerhaft genutzt wird, aber der immer wieder verfügbar ist, punktuell. Und dann, wir nennen das eigentlich so Knowledge Points. Ne? Wir haben Leute, die von Ernährung was verstehen. Wenn ich da Hilfe brauche, dann kann ich da mich bedienen. Dann ist Management eine ganz wichtige Sache. A, für Wettkämpfe, B, aber auch für Kommunikation, PR. Ich bin die eine Frage noch gar nicht drauf eingegangen, wie der Alltag aussieht. Ne? Das ist, passiert viel, viel mehr als nur Training. Wenn es das reine Training wäre, dann bin ich damit im Tag im Schnitt 5 Stunden beschäftigt. Mit dem rein sportlichen Agieren. Dazu kommen aber mentale Geschichten, dazu kommt Recovery, dazu kommen Sponsoring-Geschichten, Kommunikation, Content Creation. Und da ist so ein Sportleralltag wirklich definitiv auch gut gefüllt. Und da macht es Sinn, ein Team zu haben, was sich im Backoffice kümmert, dass mir der Rücken freigehalten wird, dass ich doch relativ frei auch entscheiden kann, dass der Kopf einfach frei ist und ja, beim Training bleiben kann. Und ansonsten, wenn ich von Bier spreche, ist es eine Trainingsgruppe. Sind es Youngstars, die bei uns an der Sportschule, am Sportgymnasium in Jena ja, lernen, üben und hoffentlich auch eines Tages die Chance ergreifen, in ihrer Sportart nach vorn vorzustoßen. Und es sind auch internationale Athleten, die uns häufig besuchen. Wir sind ein Stück weit, das haben mein Trainer und ich mal begonnen, ein Zentrum dessen, dass Menschen zu uns kommen, um zu lernen, aber gleichzeitig lerne ich auch sehr, sehr viel, wenn Gäste da sind. Also es ist ein ständiges Geben und Nehmen, auch internationalerseits. Ja, und seit diesem Jahr habe ich noch einen Trainingspartner im paralympischen Bereich. Auch eine sehr, sehr coole Erfahrung, mit dem ich einfach gemeinsam meinen Trainingsalltag gestalte mittlerweile.
Cool. Vielen Dank für den Einblick auf jeden Fall mal. Bis hierhin sicherlich ja, super, super interessant. Und ich kann mir allerdings auch sehr, sehr gut vorstellen, dass sich jetzt einige von unseren HörerInnen auch denken so, okay, aber wie kam das jetzt zustande, dass hier Bene und Domi mit Thomas Röhler sprechen? Kannst du uns mal einen Einblick geben, wie du zum Discgolf gekommen bist? Oder was ist deine Verbindung zum Discgolf, außer das, was geworfen wird?
Ja, die ist recht simpel. Wir waren 2014 im Trainingslager in Albufeira, Portugal. Und das ist ein Trainingslagerort, der zu der Zeit auch vom finnischen Nationalteam recht oft genutzt wurde. Und mein Coach und ich hatten ein Hotelzimmer geteilt, saßen mittags auf dem Balkon und gucken so über den Trainingsplatz, den man von dort aus sehen konnte. Und da hat ein finnisches kleines Team, mit dem wir eigentlich gut befreundet waren, haben da eine Scheibe relativ weit und entspannt über den Platz geworfen und haben gedacht, Mensch, das ist cool, das müssen wir ausprobieren. Und dementsprechend sind wir dann den nächsten Tag hin zum Antti Ruskan und seinem Team und haben gesagt, was habt ihr gemacht? What's that? Like, we have a frisbee, but we haven't seen something like that. Und dementsprechend sind wir dann auf sie zu und haben direkt gesagt, ja, spielt halt mal mit. Also wir haben bis jetzt Merchandise-Frisbees gewohnt, haben sie entsprechend dann auch festgehalten, die Scheiben, und das war auch relativ lustig anzusehen, glaube ich. Aber ich muss sagen, nach einer halben Stunde hat man ein Stück weit den Dreh raus. Das ist auch sofort irgendwie diesen... Ich finde, bei was Neuem muss man schon nach einer Stunde irgendwie ein bisschen Fortschritt sehen, damit man dann den Spaß auch an der Sache erkennt. Und das war so. Das war definitiv so. Und das Team war abgereist 2 Tage nachdem, aber die haben uns direkt 2 Scheiben dagelassen. Das war unser Trainingslager, die 2 Wochen noch üben konnten. Das haben wir entsprechend auch 2-mal am Tag gemacht. Weil wir natürlich total fasziniert waren, wie präzise die Jungs das gemacht haben und wie einfach das auch aussah. Und das war der Erstkontakt. Und dazu kam dann, dass wir erstmal Recherche betrieben haben und erstmal nachgeguckt, was haben wir überhaupt in der Hand. Das war relativ schwierig, weil das waren so, ich weiß es nicht, das waren so batikfarbene, durchsichtige Discs ohne Label, wo ich dachte, okay, wie finden wir jetzt überhaupt raus, was das genau ist? Aber das haben wir dann ein bisschen Internetrecherche gut auf die Beine gestellt. Ja, und dann sind wir zu Hause angekommen und haben festgestellt, okay, wir sind 10 Leute in der Trainingsgruppe, wir haben 2 Scheiben, das passt nicht. Das passt nicht, das macht so viel Spaß, wir wollen das weitermachen. Und dann haben die Dinge irgendwie ihren Lauf genommen. Wir waren in Finnland im Wettkampf, aber Finnland ist ja viel Wald, ihr wisst es selbst, und da gibt es auch nicht überall einen Laden. Und in den Orten, wo wir waren, gab es auch keinen Laden. Aber hatten mein Coach und ich mal 4 Stunden Layover in Helsinki, und da sind wir dann aus dem Flughafen raus, in den nächstgelegenen Intersport dort, und haben uns mit Scheiben eingedeckt.
Dann gab es etwas Auswahl.
Und dann hat die Sache richtig Spaß gemacht. Da haben wir ordentlich was an der Kasse dagelassen. Aber wie das so ist bei neuen Hobbys, wir haben das nie bereut und hat auch richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, von dieser ersten Shopping-Tour gibt es auch, glaube ich, noch eine Scheibe.
Ach, cool.
Und so begann die Reise. So hat das Feuer in uns entfacht, genau.
Ja, cool. Und jetzt, also hast du das in dein Training integriert oder strebst du eine Discgolf-Karriere nach der...
Es hört sich so an, als würde man im Speerwurf nebenbei auch Discgolf spielen, weil sich das so langsam in den Trainingsgruppen verbreitet.
Ja, die Reise von dort ging weiter. Wir sind so ein bisschen internationales Zentrum, wo Leute gucken. Das liegt auch ganz stark an Social Media. Ich bin da sehr educational unterwegs. Teile gern, und klar, als irgendwann 2014 war das Jahr meines Diamond League, also unsere größte Meeting-Serie, habe ich die Gesamtserie gewonnen 2014. Das heißt, da war schon international ein großer Blick drauf, was wir da treiben, auch im Training. Und so funktioniert es als Talent, ne? Du schaust dir dein Role Model an, du schaust die Top-Leute an und imitierst dann, was die tun. Und für uns ist es, und es ist eigentlich bis heute auch geblieben, ein Erwärmungsspiel. Wir mussten uns anfangs öfter der Frage, oder wir haben selbst auch die Frage gestellt, weil wir haben relativ früh gespürt, okay, das ist schon ein ganz schöner Druck, wenn du da richtig dran ziehst an der Disc. Und dann haben wir natürlich selbst auch erstmal hinterfragt, ist es gut für uns? Na, als Topathlet, du drehst natürlich jeden Pfennig um, und aus irgendwelchen Gründen spielen wir keinen Fußball zur Erwärmung, aus irgendwelchen Gründen laufen wir keine 3 Kilometer durch den Wald joggenderweise, weil wir einfach aus Trainingssicht entweder ein Risiko oder keinen Sinn sehen. Das heißt, alles, was wir treiben, bis hin zum Erwärmungsspiel, muss für uns einen tieferen Sinn erfüllen. Spaß ist ein wichtiger Sinn, aber das ist im Leistungssport im Schnitt nicht genug, um wirklich Zeit dafür frei zu machen. Aber warum ist Disc Golf geblieben? Und ich glaube, das ist die sehr, sehr spannende Frage. Und die beantwortet sich damit, dass wir eine sehr, sehr extrem vorhandorientierte Sportart sind. Wenn man sich einen Speerwurf anschaut, ist eine enorme Innenrotation. Und wenn man sich das in Zeitlupe anguckt, das kann nicht gesund sein auf Dauer. Dementsprechend muss man sehr, sehr viel investieren, dass die Kapsel der Schulter, gerade des Wurfarmes, auch irgendwie mal rückhandsmäßig unterwegs ist, damit da eine gewisse Dehnung stattfindet. Man kann natürlich statisch dehnen, der Klassiker ist so Sleeper Stretch, der ist aber super statisch. Und jetzt mal rein trainingsphysiologisch ist der Impact beim Speerwerfen alles andere als statisch, der ist extrem dynamisch. Und um das Gewebe anzupassen, waren wir länger auf der Suche nach einer Rückhandbewegung, die nicht lästig ist. Also man kann rückwärts Bälle an eine Wand werfen, das wird aber echt lästig, wenn man das 20, 30 Mal macht. Und dann sind wir auf Disc Golf gestoßen. Und das war genau die Rückhandbewegung, die wir eigentlich gesucht haben. Und sind ja genau über diesen Zufall 2014 mit dem finnischen Team darüber gestolpert. Wir haben auch schon mal mit rückwärts Badminton probiert, aber dauerhaft Rückhand spielen ist halt auch nicht so spaßig. Und im Disc Golf ist es aber halt genau die Sache. Das ist halt der Wurf und Vorhand meiden wir, weil das wiederum nicht zu unserem Ellenbogen passt, der ohnehin schon immer viel zu tun hat im Speerwerfen. Dementsprechend werfen wir nur Rückhand. Aber das ist der Grund, warum Disc Golf im Programm geblieben ist.
Cool. Und das heißt, ihr spielt es dann eigentlich auch bis heute noch als Ausgleichssport, als Aufwärmprogramm und habt es dann wirklich auch fest in euer, ja, in euren Trainingsbestand integriert, oder?
Ja, genau. Das ist, ich spreche gern von der Werkzeugkiste.
Ja, cool. Ja.
Und es ist ein Tool in der Werkzeugkiste. Es ist ein sehr schönes, spaßiges Tool. Das ist so eins, was häufig am Morgen mal passiert, eine halbe Stunde vorm Training einfach als Gruppe spielen. Und wir haben am Anfang, bevor auch irgendwann Kontakt zu den, ja, zu Discmania beispielsweise bestand, haben wir einfach auf Tore, unser Wurfplatz, der ist von Fußballplätzen umgeben, dazwischen sind einfach solche Gitterabsperrungen, wo jeweils eine Tür ist, dann wird die Tür aufgemacht und dann war einfach das grob unser Ziel, aber bis heute bin ich super ehrlich, unser Hauptanspruch ist ein schöner Wurf, irgendwo in eine gerichtete Richtung. Wir laufen dann als Gruppe. Es ist ja gleichzeitig noch ein Laufspiel. Du musst ja die 100 Meter, die du dann wirfst, musst du immer wieder hinterher. Im Schnitt spielt jeder mit 5 Scheiben bei uns. Und da ist es so ein Mix aus Wurf und Lauf und Erwärmung. Das ist eine sehr, sehr passende Sache. Das wirkliche Disc-Golf-Spiel. Wir haben mittlerweile 2 Körbe, die holen wir auch immer mal raus. Aber in der Realität zu 80% spielen wir ohne Korb. Und auch ohne wirklich Regeln oder irgendwas. Ne? Das ist wirklich einfach grab and go. Aber genau das ist es, was es geblieben ist. Ich musste jetzt leider auch 1,5 Jahre fast pausieren. Diese Rückengeschichte hat einfach eine Verwringung im unteren Rückenbereich. Das war nicht sinnvoll, der Recovery. Dementsprechend ja, war ich da kein ernstzunehmender Gegner in der Trainingsgruppe in der Zeit. Aber mittlerweile funktioniert es wieder ganz gut. Und da bin ich auch echt happy drüber.
Sehr schön.
Total abgefahren. Ich finde es wirklich, also ich kannte deinen Hintergrund natürlich und ich habe so ein bisschen versucht, mir zusammenzureimen, wie Disc Golf da reinpasst. Und ich hätte wetten können, dass das irgendwie random passiert, aber dass es tatsächlich so aktiv gemacht wird. Jetzt ergeben viele Sachen, die der Domi mir vorhinein so beiläufig gesagt hat, auch total Sinn, warum es da auch eben diese Kooperation bei euch gibt. Ich finde es total faszinierend. Und hier ist es jetzt mal so, dass das ja tatsächlich ernst zu nehmen sportlich betrachtet ist, weil es eben eine sinnvolle Bewegung ist für euch als Gegenpart zu eurem, ja, zu eurem Handwerkzeug. Und das war mir überhaupt nicht bewusst. Und das finde ich ja den absoluten Wahnsinn. Damit kann man jetzt endlich mal auch mal argumentieren, weil das ist ja immer das, was auf der anderen Seite passiert ist. Ja, das ist den Frisbee werfen und wir sprechen schon das ganze Jahr darüber, wie physiologisch anstrengend das auch sein kann, auch wenn es nicht anstrengend ist. Aber der Impact, wie du sagst, und diese Wurfgeschichten, das wird einfach ein krasse, also da ist viel Kraft dahinter. Und das gerade so zu hören, das hört sich jetzt blöd an, weil ich sage, aber das macht mich fast so ein bisschen stolz auf Disc Golf. So, weil es ist so gut da bei euch reinpasst. Und ich würde es gerne mal sehen, wie ihr das macht. Einfach rein aus Interesse, wie das aussieht.
Ja, sehr, sehr gern. Du bist immer eingeladen. Geil. Du kommst dann ums Speerwerfen nicht rundherum. Das musst du dann auch mal ausprobieren.
Ja, das wollte ich halt auch noch kurz sagen. Apropos eine Stunde Zeit, um dann noch dann auch mal einen Fortschritt zu sehen. Also es hat mich nicht mehr frustriert in meiner Leichtathletik-Schulzeit als der Speerwurf. Das muss man tatsächlich hier, also sag ich jetzt einfach so rein, ich weiß nicht, Domi, wie das dir ging, aber das war, ja, das da ging gar nichts voran. Würde ich jetzt gerne mal wieder machen. Also ja, unbedingt. Wir schmeißen Fritzi und dann ein bisschen Speer. Und auf der anderen Seite wollte ich eigentlich noch sagen, wir nehmen dich dann aber auch mal aus deinem Speerwurf-Trainings-Szenario raus und gehen mal richtig Disc Golfen.
Unbedingt. Ich habe in meinem Leben bisher nur zwei Parcours gespielt. In Kuortane, Finnland und Turku, Finnland.
Ja. Okay, aber Turku ist auf jeden Fall gut. Das ist eine gute Voraussetzung zum Disc Golfen.
Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal Anknüpfungspunkte nach der Folge. Was mich jetzt auf jeden Fall noch beschäftigt, Thomas, eine ganz kurze Frage. Wie weit wirfst du, beziehungsweise wie weit werfen die Leute aus deiner Trainingsgruppe? Weil, also wer so ein Speer über 90 Meter wirft, ich glaube, Bestweite bei dir 93,90, ist das korrekt? 93,90, genau. Ja. Ja. Wie weit kannst du eine Discgolfscheibe werfen?
Wir haben es noch nie ausgemessen. Bei windstillen Bedingungen habe ich irgendwann mal 155 gepackt. Wie es dann weiter funktioniert, brauche ich, glaube ich, eine gewisse Technikschule. Was wir noch nie gepackt haben, ist, was man im Internet sieht, also wirklich Wind zu nutzen, dass so ein Driver wirklich so eine Dreierkurve fliegt. Das ist immer nur bei der rechts raus, links rein und wieder in die Mitte. Das haben wir immer mal gepackt. Aber ich muss sagen, den Dreh haben wir einfach noch nicht raus. Man versucht es hin und wieder. Ist aber auch was in der Saison wieder nicht zu jeder Zeit funktioniert. Also ich werd ja immer noch fürs Speerwerfen bezahlt und nicht für Disc Golf. Dementsprechend muss man das Risiko ein bisschen, also wir haben da nie wilde Versuche gemacht. Das ist für uns auch ein Sommerspaß. Aber ich denke mal, in einem warmen September, Oktober kann man der Sache, würde ich schon mal eine Stunde Technikeinheit nehmen.
Ja, unbedingt.
Sehr gut. Aber ich sag mal so, mit deinen 155 Metern hier in der Dreiergruppe unter uns hast du mal mindestens den Platz 2, meistens Bene 128 Meter ist so die Grenze. Das ist auch so unser Inside-Joke hier. Und ich muss mich schon auch sehr, sehr anstrengen zurzeit, dass ich in die Richtung 150 komme. Also Hut ab. Da
okay. Ist schon, das macht mich doch jetzt ein bisschen stolz.
Es ist schon,
also
ist schon
150
gut.
Ist ein Brett, auf jeden Fall. Also zu meiner weitesten Zeit, die ich werfen konnte als Spieler, waren es 150. Viel weiter habe ich es nie gepackt. Und es ist auch, ich habe das Gefühl, wenn wir uns europäisch zum Beispiel umschauen, die anderen Spieler, die da im Top-Level sind, bis 150 kommen schon ein paar, aber dann wird echt hart, weil dann kommen noch mal viel mehr dazu, dann geht so das Richtige, dann geht es um Nuancen in der Technik, dann geht es schon um auch richtige Physis, die dann noch damit reinspielt, also wie groß bist du, wie viel Hebel hast du, wie trainiert hast du das alles, da wird es dann schon noch mal ganz anders. Aber 150, boah, weiß ich gar nicht, wie viel, also ob mehr als 10 Leute sind in Deutschland, die 150 plus werfen. So, um es mal in eine Relation zu setzen, glaube ich. Und das ist halt richtig geil, weil das heißt ja im Umkehrschluss, die Physis macht extrem viel aus. Weil was man bei dir wahrscheinlich jetzt nicht sagen kann, ist, dass du perfekte Technik hast, aber du hast halt eine ganz andere Voraussetzung als wahrscheinlich jeder andere Discord-Spieler oder Discord-Spielerin in Deutschland, einfach weil du Profi-Athlet bist. Das ist natürlich schon nochmal geil, dass man es auch genau andersrum nehmen kann.
Ja, auf der einen Seite das, jetzt muss ich euch aber in Schutz nehmen, das ist ähnlich wie in der Leichtathletik im Zehnkampf. Ne? Die Zehnkämpfer sind die geilsten Athleten. böse gesagt, können sie aber nicht richtig. Einfach weil sie 10 Sachen können müssen. Ich weiß nicht, wie oft ich in Kuortane da so einen Baum getroffen habe. Ne? Das ist hart frustrierend, weil ich einfach nicht wusste, wie ich es anders machen soll. Dafür spielen wir, ich habe es gesagt, unser Erwärmungsspiel ist einfach geradeaus werfen auf ein Ziel. Und dementsprechend steckt schon gewisse Übung in dem Weitwerfen drin mit der Disc, aber es steckt halt null Übungszeit im Putten oder irgendwas drin.
Ja, klar.
Ist auch klar.
Eine Sache muss ich noch ansprechen, weil ich gesagt habe, ich habe zwei Fragen. Jetzt hast du ja auch gesagt, okay, ihr habt diese Scheiben in die Hand genommen und habt dann versucht, das innerhalb einer Stunde halbwegs gut zu erlernen. Und auch was du vorhin schon so ein bisschen erzählt hast, mit verschiedenen, ich sage jetzt mal, Coaches, die eine spezielle Richtung haben. Und natürlich hast du auch einen Technikcoach oder jemand, der sich da in dem Feld einfach besonders auskennt. Und euer Sport ist ja auch sehr technisch, weil ne, es geht um Nuancen teilweise, um da Zentimeter für Zentimeter zu gewinnen. Deshalb setzt du dich ja in deinem eigentlichen Sport extrem viel mit der Technik auseinander. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn jemand, der bei so einer Wurfbewegung grundsätzlich sehr, sehr technikaffin ist, dass du vermutlich genauso auch an diese Discgolfscheibe rangegangen bist. Erinnerst du dich da noch so ein bisschen, wie du dir das versucht hast beizubringen, auf was ich nämlich hinaus möchte, dass du vielleicht uns oder den HörerInnen auch einen Tipp mitgeben kannst, wie man so eine Wurftechnik verfeinern kann, wie man das am besten trainieren kann?
Ja, wir haben ja sehr, sehr oft Newcomer zu eurer Sportart in unserer Trainingsgruppe. Ne? In unserer Gegend ist Disc Golf weiterhin leider immer noch nicht, trotz dass wir eine super Studenten-City sind, ja immer noch nicht wirklich verbreitet. Ja. Und dementsprechend haben wir A, Zaungäste, die mal gucken und es spannend finden. Mhm. Und B, haben wir aber auch immer wieder ja, neue Kids, die in die Trainingsgruppe kommen oder einfach Leute, die es sehen und sagen, ich will mal werfen. Und was mir immer aufgefallen ist, es war einfach meine Learning Experience. Am Anfang, riesen erster Hack war der Griff, ne, dass ich, wie ich das ordentlich festhalte, die Scheibe mit dem Daumen oben drauf. Ja. Toi, 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 das hat mir alles der Antti Ruskan, der finnische Speerwerfer, mitgegeben, hat gesagt, du, wenn du Spaß haben willst, halt die erstmal richtig fest. Mhm. Und zweite Geschichte, dass einfach eine Bewegung da ist, die dem Ellenbogen folgt. Und ein bisschen gegen den Boden gerichtet, fällt mir auf. Also im Schnitt unsere Anfänger verlieren den Spaß dran, weil die Scheibe immer so einen Boomerang-mäßigen Flug nimmt nach oben und dann wieder steil zurückkommt.
Richtig, ja.
Ich muss aber sagen, auch unser Coach, ich meine, der ist ganz knapp am Rentenalter, der verbringt jeden Morgen mit Disc Golf, weil er immer der Erste morgens ist. Und wenn das Wetter schön ist, wenn ich auf dem Parkplatz fahre, im Schnitt läuft er draußen mit drei Scheiben rum. Also ist auch für jedermann geeignet, glaube ich. Und er ist definitiv nicht so physisch fit, wie wir in der Trainingsgruppe das sind. Und dem ist es auch immer wichtig, wenn wir unsere Anfänger haben, dass die Ellenbogen, dass da ein großer Fokus drauf ist und dass wir immer wieder wirklich die Hand kontrollieren. Warum ist ihm das so wichtig? Weil das im Speerwerfen auch umsetzt. Ne? Wenn du deine Hand nicht unter Kontrolle hast im Speerwurf, wirst du mit dem 2,70 Meter langen Keil bei den Männern überhaupt keinen Spaß haben, weil dir immer der Wind natürlich den Wurf kaputt macht und der Anstellwinkel, ist ja bei euch überhaupt nichts anders. Also diese zwei Punkte sind das, was mir den Spaß gebracht hat. Ich glaube, am Anfang hat es sich für mich angefühlt, als ob ich wie irre in den Boden reinwerfen will. Das waren die ersten besten Würfe, die ich dann hatte.
Okay, okay. Das ist schon sehr, sehr interessant, weil ich glaube auch dieser Ellenbogen, der wird häufig bei den DiscgolferInnen, die anfangen, so ein bisschen unterschätzt. Da wird natürlich so viel aus dem Handgelenk gemacht. Ich glaube, da fangen sehr viele sehr schnell mit an zu arbeiten. Wobei ich selbst manchmal bei Leuten nach einem Jahr noch die Frage bekomme, so ist das Handgelenk denn wichtig? Ja, nicht ganz zu unterschätzen. Aber ja, Ellenbogen ist, glaube ich, sehr, sehr interessant. Und ich bin ehrlich, ich wäre sehr gern damals Zaungast gewesen, um euch mal zu beobachten, wie ihr diese Scheibe da in die Hand nehmt und dann wahrscheinlich recht schnell im wahrsten Sinne des Wortes dass den Dreh auch rausbekommt, wie das dann funktioniert.
Ja, toll, toll, toll. Ich glaube, das ist immer Community, ne? Wenn du befreundete, ja, aus Speerwurfsicht war es mein Gegner, aber wir sind da eine sehr, sehr faire Sportler-Community und ich glaube, 80% weltweit verstehen sich da auch sehr, sehr gut unter den Gegnern. Ich glaube, wenn du da jemanden hast, der dich an die Hand nimmt und eine halbe Stunde Selbstinteresse daran hat, dass du das danach kannst, einfach um Spaß damit zu haben, dann passt das schon. Und wir kamen ja vom selben Background. Also wenn du dieselbe Sportart ausübst, hast du eine ähnliche Sprachweise. Und wenn es dann noch eine wurfaffine Geschichte ist, ich wüsste nicht, außer Hammerwurf, welches Wurfgerät ich nicht irgendwie nach ein paar Minuten unter Kontrolle bringe. Ich glaube, das vereint einfach auch Werfer.
Ja, verstehe.
Und das sieht man auch, wenn wir mit unseren Discs im Trainingslager sind, hat der Sprinter und Läufer definitiv größere Probleme aus Spaß, einfach mal die Scheibe, wenn sie uns irgendwie verloren geht, die fliegt auf die Bahn, dann irgendjemand Fremdes schnappt sie sich, will sie genauso lässig zurückwerfen und ist halt kompletter Fail dann. Im Schnitt bei den Wurfaffinen fällt der Fail nicht so schlimm aus.
Ja. Cool.
Das ist richtig cool. Ich muss ganz kurz nochmal auf diese Community zurückfragen, weil das wollte ich vorher nämlich fragen, weil es ist ja, es gibt sicherlich Sportarten, wo das nicht so natürlich ist, dass man mal zum Gegner in Anführungszeichen sagt, na, was machen ihr da? Und dann dadurch zu der Sportart kommt. Du hast es jetzt quasi schon beantwortet, aber meine Frage geht dann noch ein bisschen weiter. Kennt ihr euch alle untereinander, die ihr mit und gegeneinander da agiert? Und wie ist es, wenn jetzt jemand einen richtig krassen Wurf macht? Freut man sich oder ärgert man sich?
Ach, in welcher Relation steht der Wurf? Das ist die Frage, die man sich dann stellt. Es ist ein respektvolles Annehmen der Leistung des anderen. Wir sind eine Sportart komplett ohne Feindkontakt, ne? Wir haben rein das Regelwerk besagt, dass wenn ich meinen Speer mitbringe zum Wettbewerb, dann wird er erstmal von den Referees durchgecheckt, ob der den Regeln entspricht. Und danach darf den jeder im Wettbewerb nutzen. Hieße, dass ihr eure Rucksäcke tauschen müsstet im Wettbewerb. Hat aber auch den Grund, dass unsere Speere sehr, sehr normiert sind. Also sprich, wir dürfen eigentlich gar nichts dran verändern. Einzigste Feinheit ist, der eine wirft gern mit Magnesia am Speer an der Wicklung, um mehr Grip zu haben. Der andere wirft lieber mit so Sprayglister aus dem Handball. Das unterscheidet, das passt im Wettkampf nicht so super gut zusammen, weil einfach Sprayglister und Magnesia nicht die besten Freunde sind. Die verhalten sich einfach unterschiedlich, aber du fragst dich gegenseitig, ich habe als Tero Pitkemäki auch Finne noch geworfen hat. Wir haben uns vor Wettbewerben abgestimmt, wer bringt welchen Speer wohin. Das Reisen mit 2,70 Meter langem Sperrgepäck ist nicht immer einfach von kleinen Flughäfen. Und ja, man kennt sich. Und zu großen Wettbewerben bis hin zu Olympischen Spielen trinkst du 2 Stunden vor dem Wettbewerb oft mit einem kleinen Teil deiner Gegner noch einen Kaffee. Du machst dich fast gemeinsam warm und dann ist einfach wirklich respektvoller Wettbewerb. Und am Ende triffst du dich aber auch wieder auf dem Abschlussgetränk. Also dementsprechend ist es ein sehr, sehr schönes Miteinander. Das liegt daran, weil die Wettbewerbe immer wieder aufeinander folgen. Und na klar gibt es auch ein paar Charakterköpfe dabei, die irgendwie den Sieg für sich verbuchen wollen, immer wieder. Aber das macht für mich nicht den Sport aus. Es ist für mich eher wirklich dieses wiederkehrende Aufeinandertreffen. Und dann findet man schon raus über die Zeit, wer einer von den sportlich allerbesten ist, aber wer auch vielleicht einfach wichtig für das Vorankommen der anderen ist. Das ist im Trainingssinne auch immer ganz wichtig. Habe mit tollen Menschen zusammen trainiert, die einfach ja rein vom naturgegebenen Talent nie die Chance hatten, Weltspitze zu sein. Die waren aber ebenso wichtig für die Sportart und für die Entwicklung, wie es vielleicht ein anderer Topathlet war, mit dem ich vielleicht eine total ja gute Wettkampf Freundschaft hatte. Das bringt alles der Sport mit sich und ich finde, das macht Sport auch aus, dass es nicht immer nur darum geht, ich bin hier der Beste und ich gehe immer als Sieger vom Platz. Ich finde, das macht Sport gar nicht mal nur aus.
Sehr
Ja.
interessanter Einblick.
Voll. Da kann man sich wohlfühlen bei sowas. Ich finde, das ist, was du hast ganz am Anfang die Nische und die Nische begrüßt. Und es ist einfach so wahr und es macht so wahnsinnig viel an diesen Nischensportarten aus, ist eben diese Community. Ich habe noch eine letzte kurze Frage, wenn du sie erlaubst. Und zwar, du hast gesagt, in deinem Alltag geht es auch ganz viel, du hast auch gerade nochmal gesagt, um auch die Verbreitung des Sports. Und wenn man dich googelt, wenn man dir bei Instagram folgt, dann sieht man es auch, wie wichtig dir das auch ist. Was ist dein Wunsch für Speerwerfen oder vielleicht das Ziel deines Engagements? Was stellst du dir davor?
Also man muss es erstmal international anpacken. International sind wir auf einem extrem guten Weg. Der Sport ist durch die Arbeit, durch, ja, es ist auch häufig mein Verdienst mit gewesen. Ich war einer der Ersten, der im Social Media relativ groß geworden ist in unserer Sportart. Wir haben Ländern Zugang zu unserer Sportart verschafft, einfach durch Wissensvermittlung im Internet. Das ist ganz einfach so. Wir haben aktuell Gegner aus Ländern, die bis 2015, 16 keinen Coach hatten, keinen Zugang zu Wissen hatten, aber das Internet und ja, die Top-Athleten, die was geteilt haben, haben da vielen Talenten geholfen, einfach eine Karriereweg für sich zu entdecken und auch genug Wissen anzusammeln, um ja, um sich sinnvoll aus sportlicher Sicht steigern zu können. Das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Sache. Für unser Land ist die Mission eine etwas größere, glaube ich, die wir anpacken. Wir sind in einem Leistungssportbereich. Speerwerfen als Fun-Sportart ist super schwierig. Wir passen in keinen Park. In vielen Ländern ist unser Wurfgerät immer noch eine Waffe. Es kann super viel passieren, wenn du nicht perfekt angeleitet wirst. Also es muss noch nicht mal wirklich irgendwie eine Stichverletzung sein. Durch Unfall ist es einfach, der Speer ist recht lang, der ist recht schwer. Der wiegt 800 Gramm für die Männer, 600 für die Frauen. Und wenn du es nicht richtig machst, kannst du dir auch wirklich wehtun dabei. Das heißt, wir sind auf eine Sportstruktur angewiesen, dass Vereine Coaches bereitstellen, dass wir eine olympische Sportstruktur haben, die es ermöglicht, auch Leistungssport nachzugehen. Dementsprechend ist da die Mission eher wirklich gesellschaftlich immer noch diesen Performance-Gedanken an die Kids zu geben. Der Antrieb hat sich da geändert, aber wir sind auf sehr, sehr guten Wege zu verstehen und auch wieder da anzusetzen, wie wir Kids motivieren, Leistung zu, ja, für sich zu entdecken und das, ja, als ihren Antrieb auch zu sehen. Wir stellen fest, dass dieser Community-Gedanke und einfach der Spaß an der Sache einen sehr, sehr hohen Stellenwert gerade für die Kids und die Talente auch in der Trainingsgruppe hat. Das ist nichts Negatives. Das ist aber sehr, sehr weit weg vom Schnitt der Coaches. Also wir haben im Schnitt noch ein Coaching-Alter, das echt nah an der Rente ist. Das ist im Gesamtleistungssport ein Thema. Es kommen Junge ins Spiel und das ist aber ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Da muss sehr, sehr viel Wissenstransfer passieren, dass wir da wirklich das wertvolle Wissen weiter überliefern können, dass da nichts verloren geht. Ja, und auf der Mission bin ich. Ihr seht's, ich teile sehr, sehr viel an der internationale Community, weil mir das selbst was gibt. Das ist einfach der Footprint, den man als Athlet hinterlassen möchte. Ja. Ich finde, ein Rekord in der Liste ist sehr, sehr schön, aber das ist ähnlich staubig wie eine Trophäe in irgendeiner Vitrine. Ich finde, das lebendige Überliefern, wenn sich irgendwo in den USA zwei College-Athleten einklatschen und am Ende feststellen, dass sie herausgefunden haben, wie sie richtig anlaufen müssen auf meinem Kanal, dann ist mir das persönlich fast mehr wert, als wenn sie irgendwo gelesen haben, dass ich mal die Olympischen Spiele gewonnen habe.
Ja, wow. Also das ist schon sehr, ja, eine super Einstellung zu dem, was du tust. Nicht nur sportlich, sondern einfach, ja, dass da größere Themen eigentlich mitschweben und dass du wirklich auch den Sport voranbringen willst. Ich meine, eigentlich bist du jetzt gerade genau in diese Richtung gegangen, meiner letzten Frage, weil was mich interessiert, du bist Sportler, aber du hast es eingangs auch gesagt, du hast dir auch so ein anderes Standbein aufgebaut. Und würdest du genau das, was du jetzt gerade über die Entwicklung des Speerwurfs erzählt hast, würdest du sagen, dass das auch sehr wichtige Bestandteile für eine Sportart wie Disc Golf wären? Dass es auch ganz, ganz viel in, ja, in das Thema Knowledge geht, in das Thema Weitergabe, Promoten, internationale Zusammenarbeit. Sind das wirklich so aus deiner Sicht die großen Themen, die man anpacken muss, damit man eine Sportart nach vorne bringt? Oder würdest du was ganz anderes beim Thema Disc Golf im Fokus sehen?
Ich finde, jede Sportart macht den meisten Spaß, wenn du mit Anspruch rangehst, mit einem Gewissen. Mhm. Und wenn dir natürlich, jeder liebt ein Stück weit Shortcuts, ne? Und wenn dein Idol, auf sei es welcher Kanal auch immer, dir den Shortcut bietet, dann wirst du das konsumieren und dann wirst du das in deine Community raustragen und umso mehr Idole einer Sportart das machen und mit anpacken oder Brands oder wie auch immer, Veranstalter, Events, dann hat das definitiv einen super positiven Impact. Und wir haben jetzt über Technik diskutiert, ne? Nichts ist besser als ein schönes How-To-Tutorial, dass da einfach die Zugangsschwelle zur Sportart erstmal total runtergesetzt wird. Wir Sportarten in kleineren Nischen, wir haben es angesprochen, wir brauchen schon eine gewisse Größe international, um bestehen zu können. Wir müssen uns unseren eigenen Markt kreieren, sonst ermöglichst du den Profis am Ende nicht ein Leben mit und von der Sportart, um genau das zu tun, was wir uns gerade wünschen, ne? Dass sie die Zeit finden zu teilen, dass sie die Zeit sich nehmen können und den Support finden, einen Kameramann zu engagieren, der vielleicht genau diesen Content auch aufnimmt, der so wichtig ist für die Sportart. Aber das ist ein Kreislauf. Wenn die Jungs und Mädels dafür nebenbei noch normal 8 Stunden arbeiten müssen, dann bleibt einfach nicht die Zeit. Dann bleibt einfach nicht die Zeit. Dann kannst du begeistert sein, wie du willst. Das ist ein Riesenantrieb, was Positives zu entwickeln in deiner Sportart, aber ohne den Support von Brands, Events oder auch Verbänden hast du eigentlich keine Chance. Da kann sehr viel Enthusiasmus dabei sein, dann sind wir in so einem Ehrenamtsgedanken, der auch immer extrem wichtig ist im Sport, aber um wirklich was zu bewegen, müssen auch in gewissem Maße Menschen 24 Stunden an der Sache arbeiten und das 7 Tage die Woche.
Und das geht mit einem Vollzeitjob, der außerhalb vom Sport ist, natürlich wenig bis gar nicht. Vollkommen richtig.
Super schwierig,
ja. Ja, wow. Vielen, vielen Dank, Thomas. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam nämlich auch zum Ende kommen. Und deshalb würde ich die sogenannte Bar 19, so heißt es bei uns, einläuten. Das ist jetzt eigentlich so nochmal eine Möglichkeit, um vielleicht auf ein Thema nochmal einzugehen. Vielleicht möchtest du auch nochmal, ich weiß nicht generell, was loswerden. Stage is yours. Du darfst jetzt auch gerne nochmal irgendwas sagen, jemanden grüßen oder nochmal Werbung für Kooperationen machen, zum Beispiel für Seeberger. Das würde ich sehr begrüßen, weil unser Podcast hat auch so eine gewisse Seeberger-Historie.
Okay.
Wir haben es noch nicht in eine Kooperation geschafft, aber ja, wie gesagt, du kannst nochmal loswerden, was du möchtest oder nochmal was
vertiefen. Ich mache super einfach. Ich bedanke mich bei der Sportart Disc Golf, weil jetzt spreche ich ja gerade genau zu der Community, die mir ein längeres, gesundes Leben als Speerwerfer ermöglicht. Danke, dass es euch gibt und einfach habt Spaß am Werfen, bringt anderen bei, dass es cool ist, wenn Dinge durch die Luft fliegen.
Ja. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Da will ich jetzt auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen.
Ich auch nicht. Ich will mich nur noch bedanken. Thomas, das war wirklich Wahnsinnseinblick. Danke für deine Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Frage dann nochmal aufkommt, auch für mich persönlich. Also ich habe damit nicht so gerechnet, wie die Folge gerade jetzt verlaufen ist. Und ich würde gerne allen, die gerade noch zuhören, mal sagen, check den Thomas bitte auf Instagram aus. Es lohnt sich extrem, da mal vorbeizugucken, was die Sportart Speerwerfen denn so zeigen kann. Das fand ich, das wollte ich eigentlich vorher noch sagen, ich vergesse, deswegen sage ich es jetzt. Man kann sich das, finde ich, schlecht vorstellen und es ist nicht die Sportart, wo man denkt, dass die wirklich Bilder erzeugt, aber du schaffst es in deinem Account, die Leute da mitzunehmen und die Bilder zu erzeugen, das finde ich sehr erstaunlich und deswegen schaut da mal vorbei und ja, viel Erfolg bei deiner Road to Paris, viel Erfolg bei Recovery und allem und wir sehen uns auf jeden Fall noch live zum gemeinsam mal eine Runde Scheiben und Speere werfen. Das fände ich eine ganz geile Maßnahme, auch nach Paris, damit wir dir nicht Zeit stehlen. Aber ja, lass uns das machen, auf jeden Fall.
Sehr, sehr gern. Danke.
Super. Auch von meiner Seite, Thomas, vielen, vielen Dank. Ich schließe mich nur dem an, was Bene schon gesagt hat. Das war super. Danke. Und ich kann dir hier noch mit auf den Weg geben. Der erste feste Discgolf-Parcours in Thüringen ist schon in Planung. Das heißt, dann wird es auch nicht mehr allzu weit entfernt von dir sein, dass es einen Parcours gibt. Und wer weiß, vielleicht wird das der erste Parcours sein, den du hier in Deutschland spielen kannst.
Sehr, sehr super. Danke dir.
Vielen Dank.